Oh, ja, das gibt's nur in Amerika.
Das gibt's nur in Las Vegas.
Living the American Dream.
Ja. Und dann siehst du so einen Film über so Umwelt und die Menschen wollten immer mehr und haben die Erde so kaputt gemacht.
In so einem Kino.
In so einem 2,5 Milliarden Dollar teuren Veranstaltungsraum.
Wow.
Das passt.
Sowas lieben wir.
Das ist eine Message.
Ja, finde ich auch. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Leon und ich sitzen uns wieder frisch gegenüber im HiFi.de Podcaststudio.
Yes, hello. Zum ersten Mal seit
langer Zeit, fast einem Monat.
Ihr, für euch waren wir die ganze Zeit da, aber wir haben uns lange nicht gesehen.
Genau.
Das ist auch der erste Tag, an dem wir uns wiedersehen, seit ich im Urlaub war, also seit ungefähr einem Monat.
Ja, einfach einen Monat Urlaub gemacht, ne? Das muss man sich auch erstmal gönnen.
Und dann noch ein bisschen Ostern, ja.
Ja.
Ja, muss man sich mal gönnen. Vielleicht gibt es auch gleich noch ein, zwei Sachen mit Filmbezug zu erzählen. Aber die kommen natürlich erst, wenn du unsere zufällig ausgewählte Frage gestellt hast.
Ja, als Frage habe ich mir heute überlegt, wie ist es eigentlich in den Paramount Studios in Los Angeles? Weil du warst ja da. Du hast in den USA Urlaub gemacht. Du bist jetzt half American und kannst auch nur noch Englisch sprechen.
Yes.
Ja, yes.
Yes, je suis.
Ja. Ein Baguette. ja, und deswegen wollen wir jetzt mal hören, wie es war, Leon.
Ja, ich war 3 Wochen in den USA und habe da auch ein paar Sachen gemacht, die mit Filmen zu tun haben. Ich habe einmal Dune 2 mir nochmal angeschaut auf der IMAX-Leinwand. Das war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Also ist halt nochmal IMAX, heißt es nochmal ein anderes Format und eine größere Leinwand. Das heißt, man sieht nochmal mehr vom Bild. Ja. Und das war interessant. Da sieht man noch ein Stück mehr vom Raumschiff.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Schon, also finde ich schon krass, ja. Mhm.
Und der Sound war sehr laut, also das hat alles gestimmt. Das war auf jeden Fall sehr
nicht
cool.
Nicht zu laut?
Teilweise dachte ich, okay.
Aua.
Schon sehr laut.
Okay.
Aber noch lauter war es dann im Sphere.
Ja.
Wo ich auch war, das ist diese Veranstaltungshalle in Las Vegas. Da habe ich auch einen Film geguckt, eine Doku von Darren Aronofsky. Doku fand ich nicht so gut, aber das war sehr beeindrucksvoll. Da hast du ja einen Bildschirm, also hast du ja die Leinwand, die über dich drüber geht und an die Seiten. Und das war schon krass. Also der erste Moment, wenn dann die Erde da so gezeigt wird und die immer größer wird und gefühlt immer näher kommt, das war schon ziemlich krass.
Cool, das klingt richtig gut.
Und ich fand es ganz lustig. Ich habe mir kurz davor so eine Doku angeguckt über die Anfänge vom Film. Und einer der allerersten Filme, die gedreht wurden, das war so ein 30-Sekunden-Clip, wie ein Zug einfährt an einem Bahnhof. Und die Kamera stand so zum Zug hingewandt und der Zug fährt dann so an der Kamera vorbei. Also auf die Kamera zu und dann an ihr vorbei. Und dann gab es so Berichte, dass halt damals, weil das erste Mal, dass es irgendwelche Bewegtbildaufnahmen gab, dass die Leute halt im Kino so zur Seite gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass der Zug sie überfährt. Weil du ja noch nie gesehen hast, dass irgendwas
krass,
hat.
Verrückt.
Und das war tatsächlich so ein ähnliches Gefühl, weil du dachtest wirklich kurz so, oh Gott, die Erde, die kommt gerade auf mich zu, weil das wirklich krass war, dass du so um dich rum diesen Bildschirm hattest.
Ja.
Also das war sehr eindrucksvoll und die Qualität ist auch ein 16K-Film, also die Qualität war wirklich extrem krass dafür, dass es so ein riesiger Bildschirm ist.
Oh, ja, das gibt's nur in Amerika.
Das gibt's nur in Las Vegas.
Living the American Dream.
Ja. Und dann siehst du so einen Film über so Umwelt und die Menschen wollten immer mehr und haben die Erde so kaputt gemacht.
In so einem Kino.
In so einem 2,5 Milliarden Dollar teuren Veranstaltungsraum.
Wow.
Das passt.
Sowas lieben wir.
Das ist eine Message.
Ja, finde ich auch.
Nee, es war echt so ein bisschen so ein Elon Musk-Film.
Ja?
Ja, aber der Ausweg war dann nicht irgendwas zu verändern am eigenen Handeln, um die Klimakrise aufzuhalten, sondern irgendwann sind dann einfach die Leute alle in den Weltraum geflogen und haben woanders überlebt.
So wie bei Wall-E.
Wahrscheinlich nur die Top 5%, aber in dem Film waren es alle.
Ah ja, ja klar.
ja, das habe ich gemacht. Da habe ich noch in einem ganz alten Film, ganz alten Kino 2 Fred Astaire-Filme aus den 30ern geguckt. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, genau, dann waren wir noch in den Paramount Studios und das war auf jeden Fall sehr nice.
Ja, wie ist das? Also was kann man sich denn da überhaupt angucken?
Ist halt das ganze Studiogelände, was sehr schön ist und also die Filme wurden damals ja alle, also bis zur New Hollywood Ära, also ich glaube so 30er, 20er, 30er, 40er wurde ja alles im Studio gedreht, also nichts auf der Straße, sondern alle Kulissen wurden quasi gebaut. Und du siehst dann halt die ganzen, ich glaube, da gibt es irgendwie 30 oder so Studioräume wo wir auch in einem drin waren und du siehst halt die Studioräume, wo halt die Kulissen früher aufgebaut wurden.
Ah, okay.
Und da steht dann auch draußen dran, hier wurde Citizen Kane gedreht, hier wurde das Fenster zum Hof gedreht und so. Und man kann halt da rumfahren und das ist echt ein sehr schönes Gelände. Und das halt auch, also da haben halt auch einige Filme aus der Zeit damals gespielt, also das erkennt man dann wieder. Und dann fährt man da rum, dann hat so ein Guide erzählt, hier haben damals immer diese Leute, irgendwie sind die essen gegangen, hier hat der gewohnt, dieser Produzent, hier haben diese Schauspieler immer abgehangen, weil was ich interessant fand, damals war es so, dass du als Schauspieler einen 9-to-5-Job hattest und einfach jeden Tag da warst und den ganzen Tag auf dem Studiogelände rumgehangen hast und zwischendurch konnte es halt sein, dass mal ein Regisseur kam und meinte, hier, nächste Szene, komm mal bitte. Und dann musstest du halt diese Szene drehen. Und den Rest der Zeit warst du aber auch immer da, deswegen gab es dann da einen Friseur, gab es dann da eine Bar und gab es dann halt so Unterhaltungssachen für die Leute. Und das finde ich irgendwie crazy. Ja. Also die haben damals einfach jeden Tag da gechillt. Dann gibt es da ein nachgebautes New York, so 5 Häuser, die halt so Kulissen sind.
Das ist cool.
Ja, wo auch der Guide meinte, wenn du dir so Paramount-Filme aus den 30er, 40er Jahren anguckst, die in New York spielen, spielen die immer in dieser Straße. Also sind die alle einfach immer vor diesen gleichen Häusern. Das war schon sehr interessant.
Ja.
Was auch sehr spannend war, war, da war ein Parkplatz, der war blau angemalt und ging so ein bisschen runter. Und das war deren Wassertank. Das heißt, wenn die Wasserszenen drehen, dann wird der geflutet. Und da hat er uns dann so Szenen gezeigt, die da gedreht wurden. Das war so ein, weiß nicht, 20x20 Tank. Und das sah dann wirklich aus wie ein Meer. Und da würden dann so Wellen erzeugt und dann halt irgendwie mit Greenscreen der Hintergrund. Ja. Und das sieht dann aus, als wäre es eine Meeresszene. Zum Beispiel Truman Show am Ende, falls du ihn gesehen hast, wurde da gedreht. Und was ich richtig nice fand, war, es gibt so einen alten Moses-Film, wo der das Wasser teilt. Und rat mal, wie die das gemacht haben damals, dass der das Wasser teilt.
Woher soll ich es wissen?
Weiß nicht. Ich dachte,
Wasser
mal
ablassen
die Frage
in der Mitte?
In den Raum. Also die haben den von beiden Seiten geflutet, diesen Tank.
Ja.
Und dann haben die das rückwärts abgespielt.
Ah.
Und das war nicht richtig.
Das ist natürlich auch smart, ne?
Und da damals aber das ja noch auf Filmrolle gedreht wurde und es ja 24 Bilder pro Sekunde sind, wurde einfach, musste jeder einzelne Frame geschnitten an den Anfang, geschnitten danach, geschnitten dahinter.
Ja.
Und dann haben die das quasi, hat der Schauspieler wahrscheinlich rückwärts gespielt, also wie er das Wasser teilt oder so.
Also,
und dann haben die das, fand ich sehr, sehr clever.
Das ist, sehr clever.
Ja, und dann hat er noch erzählt, dass aber zum Beispiel Titanic wurde dann nicht gedreht, sondern in einem viel größeren Tank. Und dass James Cameron damals bei Titanic wollte, dass die Leute wirklich frieren und deswegen haben die einfach das Wasser nicht erwärmt für Leonardo DiCaprio.
Oh Gott.
Kate Blanchett.
Ja, die frieren wirklich gut in diesem Film.
Weil die wirklich frieren.
Ja. Okay, krass.
Ja, und das war sehr interessant und was natürlich auch ein Highlight war, ist, ich hatte einen echten Oscar in der Hand.
Wie war das? Wie schwer?
Ziemlich schwer.
Ja, hätte ich auch so eingeschätzt.
Er meinte, man muss mit zwei Händen halten.
Ja.
Das war der erste jemals vergebene Oscar für Spezialeffekte von 54 oder so. Den habe ich in der Hand gehabt. Und das war meine Paramount-Studios-Erfahrung.
Klingt echt cool.
Ja.
Hast einen richtigen Mehrwert für den Podcast hier mitgebracht.
Ja, oder? Dann bin ich noch hier schön über den Mulholland Drive gefahren, nach einem meiner Lieblingsfilme benannt.
Mhm.
Also einer meiner Lieblingsfilme ist nach dem Mulholland Drive benannt. Über den Sunset Boulevard und dann da auch noch Sunset Boulevard geguckt.
Sag mal, das war ja eine filmische Experience.
Das war eine filmische Reise.
Ja, das klingt
in
auch
Las
danach.
Vegas Oceans geguckt.
Echt?
Also aber so nicht auf dem, nicht im Kino.
Fürs Gefühl.
Ja.
Okay.
Ja, das war meine filmische Erweckungsreise.
Ja, ich merke schon.
Jetzt muss ich noch mehr Filme gucken.
Und dann können wir jetzt gleich von einer anderen Erweckungsreise sprechen.
Oh, stark.
Ja, ne? Weil wir besprechen heute...
Wir machen sich 2 Jahre Podcasten bezahlt.
Ja, ne? In solchen Momenten merke ich auch, wow. Ja, genau. Und diese, das ist eine richtige, man sagt ja auch Schweineüberleitung, ne? Zu sowas.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Sondern es einfach billige Überleitungen sind.
Aber es war eine gute.
Findest du? Naja.
Die ist noch besser dadurch, dass wir es so rausgehoben haben.
Hm?
Die wird noch besser dadurch, dass wir
jetzt
so rausgehoben haben.
Jetzt müssen wir aber aufhören, weil das ist hier schlecht.
Aber bald nächste Anne Will wahrscheinlich.
Genau. Mit diesem Podcast sehe ich mich da schon.
Einfach nur Gude wäre ein guter Titel für eine Talkshow.
Ne? Ja, mal sehen, was kommt, ne?
Ja, aber um zur Überleitung zurück, auch eine Erweckungsreise ist was?
Ja, die Geschichte von Bella Baxter in Poor Things, den wir heute hier besprechen. Wir haben heute irgendwie eine kleine Oscar-Folge. Ich meine, die Oscars liegen jetzt schon ein bisschen zurück. Ich habe übrigens dieses Mal die News geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nein, habe ich nicht
gesehen. Ich wurde beauftragt.
Aber du hast nicht live geguckt?
Nee. Ich musste recherchieren.
Und hat Spaß gemacht?
Ja, ich muss sagen, es war mein Highlight im März.
Ja, glaube ich. Ich habe sie ja live gucken können um 16 Uhr in den USA. Das war auch mal eine neue Erfahrung, nicht die Nacht durchmachen zu müssen.
Dieses Mal besprechen wir hier in der Folge Poor Things und auch endlich Oppenheimer. Über den haben wir schon so oft gesprochen, aber wir haben den hier noch nie empfohlen, weil der jetzt erst gestartet ist.
Ja.
Das ist schon krass. Ja, genau. Also Poor Things ist auf Disney Plus gestartet und Oppenheimer auf Sky/Wow.
Aber wir reden eigentlich hauptsächlich über Poor Things.
Ja, genau. Aber trotzdem gibt es hier heute richtig viele Oscar, also zwei Oscar-Gewinner. Naja, gut. Poor Things auf jeden Fall der Film für... Ja,
sogar die zwei Haupt-Oscar-Gewinner.
Ja.
Oppenheimer natürlich richtig abgeräumt, aber Poor Things auf jeden Fall die zweitmeisten.
Stimmt. Mhm.
Gecatcht.
Emma Stone hat für ihre Rolle in Poor Things den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewonnen und Poor Things hat auch noch für bestes Make-up, beste Kostümdesigns und bestes Szenenbild gewonnen. Und ja, kurz zur Geschichte. Also ich finde, die Handlung klingt erstmal so richtig vielversprechend. Also man sieht zu Beginn, dass eine junge Frau Suizid begeht und später wacht sie als, neue Frau auf, weil ein Wissenschaftler sie zurück ins Leben gerufen hat. Und das erfolgt eben durch den Einsatz eines Babygehirns in den Kopf der jungen Frau. Und
ihres eigenen Babys.
Ja, genau, ihres eigenen Babys. Aber irgendwie finde ich das schwierig zu erklären. Deswegen habe ich das rausgelassen.
Okay.
Das ist natürlich so ein bisschen das Eklige da dran. Aber grundsätzlich ist ja erstmal eigentlich wichtig, sie hat halt den Verstand eines Kindes, aber lebt in dem Körper einer erwachsenen Frau. Und heißt Bella Baxter und lebt dann halt unter diesen, ich sag jetzt mal, Zwängen des Wissenschaftlers. Also der hält sie eigentlich nur zu Hause, bisschen wie so ein Tier. Und dann brennt sie mit einem Anwalt durch und lernt dann nach und nach eben die reale Welt kennen. Und im Laufe dieser Zeit entwickelt sie dann halt irgendwie Charaktereigenschaften und ihren Sinn für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit.
Das ist sehr runtergebrochen, die Geschichte.
Und ich muss sagen, ich finde, das klingt nach wirklich einem tollen Film. Und ich habe mich richtig, richtig doll auf den Film gefreut. Auch weil ich ja schon so ein paar Bilder aus dem Film gesehen habe. Und zu Recht hat der Film natürlich genau für die Kategorien, die Aussehen betreffen, irgendwie Oscars gewonnen. Weil ich finde, der sieht total schön aus und ich hatte mich richtig darauf gefreut, aber ja, ich weiß nicht, also ich musste halt nach 30 Minuten abschalten, weil es so verstörend war. Also der Film startet anfangs in Schwarz-Weiß und man sieht dann halt, wie es dazu gekommen ist, dass sie eben den Verstand eines Kindes hat und ich finde auch Emma Stone spielt das wirklich unglaublich gut, aber für mich war schon so der erste Punkt, sie hat ja eigentlich das Gehirn eines Babys. Also sie kann ja eigentlich keinen Kleinkindverstand haben. Damit fängt es ja schon an. Macht für mich erstmal schon, ergibt keinen Sinn.
Nein, wir wissen halt nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist. Es könnte ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Also der Film erzählt es schon so, das ist jetzt nicht ganz eindeutig, aber ich glaube dadurch, dass sie einen erwachsenen Körper hat, dass sie schneller alt oder schneller reifer wird, als wenn sie jetzt keinen Körper hat.
Man kann sich die Lücke auf jeden Fall erschließen.
Vielleicht lag ein oder zwei Jahre dazwischen. Ja.
Aber das wird halt nicht so richtig gezeigt und finde ich, hätte man auch von Anfang an ein bisschen anders machen können. Ne? Das ist schon mal der erste Kritikpunkt, den ich hier habe. Und die erste halbe Stunde ist halt genau nur in Schwarz-Weiß, was normalerweise überhaupt gar kein Problem für mich ist. Ne? Also ich habe auch schon ganze Filme in Schwarz-Weiß geguckt.
Blond.
Ja, oder hier Parasite habe ich sogar auch damals im Kino in Schwarz-Weiß geguckt.
Krass.
Ja, also sie entwickelt nicht nur dann nach und nach irgendwie diesen Willen, dass sie raus möchte aus dem Haus, sondern sie entdeckt auch ihre Sexualität und das auf eine so, ist es irgendwie so eine, ja, so ein Film, wo man einschaltet und man weiß dann schon nach der ersten, ich sag jetzt mal, Sex-Szene, also quasi die masturbiert, weiß man schon, was jetzt kommt, dass es nämlich die ganze Zeit so weitergeht und ich fand es halt super verstörend, dass es halt ein Kind ist. Also es ist ja eigentlich ein Kind.
Mhm.
Und da wird halt mit was gespielt, was halt sehr viel Ekel auslöst bei mir. Und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen, zumindest was ich so im Internet gelesen habe danach und habe mich dann entschieden, nicht weiter zu gucken, weil ich halt mir gedacht habe, dass es so auch weitergeht. Ja, und deswegen kann ich den Film halt leider jetzt heute gar nicht so gut beurteilen, obwohl ich ihn ausgewählt habe als Top-Thema, weil ich mich halt so drauf gefreut hatte und ich habe mich vorher nicht, es gibt ja wirklich sehr viele positive Rezensionen und ich habe wirklich nichts vorher darüber gelesen. Also viele lassen das irgendwie aus in ihren Rezensionen. Warum auch immer. Mhm. Finde ich irgendwie auch ein bisschen strange, weil ich finde, das ist von zu Beginn, da muss man wirklich die erste halbe Stunde einfach nur schaffen und dann kommt ja erst der schöne Teil.
Naja, ob der Rest jetzt schön ist.
Ja, oder halt zumindest der bildlich schöne Teil. Es ist ja die ganze Zeit schwarz-weiß, die ganze Zeit düster.
Richtig nice sieht das aus auch.
Ja, weiß
also,
ich jetzt nicht.
Also, ich habe auf jeden Fall den Vorschlag des Themas gerne angenommen. Ich hatte den Film vorher schon gesehen. Ich habe ihn zweimal im Kino geguckt. Also, ich finde, dass man das auf jeden Fall nicht widerlegen kann, was du sagst.
Yes.
Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Blickwinkel auf den Film, der komplett legitim ist und das kann man dem Film auf jeden Fall vorwerfen und das ist auf jeden Fall so. Ich fand den Film aber trotzdem sehr stark und tatsächlich so war für mich einer der drei Favoriten auch von den Oscar-nominierten Filmen in diesem Jahr, weil, also ich finde, das ist halt, also vielleicht ist das auch anders, wenn man den Film nicht ganz gesehen hat, aber ich finde, der Film problematisiert halt den männlichen Blick auf Frauen die ganze Zeit und der Film problematisiert meiner Meinung nach auch, dass Männer oder viele Männer oder ja, also dass Männer kindliche Frauen anziehend finden.
Mm.
Also dass Männer wollen, dass die Frauen sich irgendwie so kindlich verhalten oder so.
Die kindliche Figur schon alleine.
Kindliche Figur haben und so weiter. Ja. Und dass einfach da jetzt eine Frau ist, die quasi einen erwachsenen Körper hat, aber kindlich ist, also beeinflussbar ist, die irgendwie noch am Anfang zumindest noch irgendwie nichts wirklich von der Welt weiß. Da wird dann wahrscheinlich auch dieser, der auch in Barbie irgendwie gezeigt wird, männliche Impuls so getriggert, dass man ihr noch viel erklären kann, zeigen kann, die Welt nahe bringen kann. Und ich finde halt der Film, und das ist natürlich ein mega extremes Thema, und wenn man so halt einmal darüber nachdenkt, was da eigentlich passiert, dass sie halt noch ein Kind ist, ist das auf jeden Fall heftig, aber ich finde, der Film zieht daraus irgendwie eine sehr interessante oder richtige und treffende so Gesellschaftskritik auf diese Mann-Frau-Beziehung. Der Film wurde ja auch oft als irgendwie andere Version von Barbie beschrieben und ich finde das...
Das finde ich auf jeden Fall irgendwie ganz schön weit hergeholt.
Findest du?
Ja.
Ich nicht, weil beides sind halt Erweckungsreisen von Frauen, die mit der echten Welt konfrontiert werden. Das
Ach
hast
so,
du jetzt,
ja gut.
Also das ist jetzt da vielleicht noch nicht gewesen, aber sie geht dann halt, ja, also was danach passiert, ist, dass dieser eine Typ, gespielt von...
Mark Ruffalo?
Danke, Mark Ruffalo. sie halt mitnimmt und ihr die Welt zeigen will auf einen Roadtrip und dann fahren sie nach Lissabon und noch an andere Stationen in der Welt, die mir gerade nicht einfallen. Und dann wird sie da halt immer damit konfrontiert, was halt in der Gesellschaft so passiert. Und weswegen ich diesen Film halt so nice finde, ist, dass da sehr viele sehr treffende Beobachtungen, die das Patriarchat angehen, drinstecken, die gesellschaftliche Strukturen drinstecken. Und weil sie dem Ganzen mit so einer kindlichen Naivität begegnet, aber alle anderen mit ihr so umgehen, als wäre sie eine Erwachsene, weil sie halt erwachsen aussieht, schafft das irgendwie so viele Momente für einmal sehr treffende Beobachtungen, aber auch für extrem lustige Situationen. Also ich fand den Film gleichzeitig auch noch sehr unterhaltsam. Man lacht wirklich sehr gut. Das Comedy-Timing ist wirklich sehr on point. Und das hat mir alles wirklich extrem gut gefallen, weil auch so verschiedene Männertypen da, finde ich, sehr treffend kritisiert werden. Du hast zum Beispiel am Anfang hast du ja den Mark Ruffalo, der so sehr forcierend ist, der so sehr laut, sehr extrovertiert ist, aber du hast ja auch ihren Vater, also ihren Vater in Anführungsstrichen, ja, der sie erschaffen hat, der so eine ganz andere Männerfigur ist und dann hast du noch diesen Assistenten von dem Vater, der ja so eher schüchtern und zurückhaltend ist, der aber trotzdem so gewisse Sachen mitmacht, die genauso problematisch sind und der das auch irgendwie, der ja sogar weiß, dass sie Kindesgehirn in sich trägt, was ja nicht alle wissen, denen sie dann später noch begegnet. Aber du hast eben diese ganzen Ebenen, die irgendwie, finde ich, sehr nice in so einer Frankenstein/Barbie, sage ich jetzt mal, Weise verflochten werden. Und deswegen fand ich den halt inhaltlich nice. Ich fand den von den Bildern her nice. Aber ich sehe auf jeden Fall auch den Punkt, dass es wirklich sehr exzessiv auch um das Thema Sex geht und dass es eben wirklich auch Sex, wenn man es genau nimmt, mit einem Kind oder zumindest dann, man kann halt nicht genau sagen, wie schnell sie dann altert, aber auf jeden Fall mit einer minderjährigen, sexuell noch nicht entwickelten Person ist, zumindest vom Gehirn, und dass das auf jeden Fall extrem ist. Und ich verstehe, dass man das sehr kritisch sehen kann und dass man deswegen vielleicht diesen Film auch nicht gerne guckt.
Ja, also was ich so irgendwie denke, ist, dass die Idee dahinter ja irgendwie voll Potenzial hat. Aber ja, ob man es halt dann so extrem zeigen muss, ist dann die andere Frage. Und ja, für mich ist das halt einfach nichts. Deswegen habe ich den Film ja auch dann nicht, was ich wirklich im Nachgang auch immer noch richtig, richtig schade finde, weil ich hätte ihn wirklich gerne geguckt. Ich wünschte, es gäbe eine Version ohne diese ganzen Szenen.
Kann mir bestimmt jemand zurechtschneiden.
Ja, ich frage einfach mal jemanden, die Softie Edition. Nee, aber...
Also da würde, finde ich, schon ein bisschen was fehlen, aber es wäre dann halt ein anderer Film, den man auf jeden Fall auch drehen könnte.
Na gut.
Ja. Aber ja, also ich finde vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Also ich fand, es gibt eine Szene, die finde ich sehr schön auf so eine Schere zwischen Arm und Reich Thematik eingeht. Ich finde das auch sehr gut. Also geht ja nicht nur um Sex in dem Film. Also es geht zum Beispiel auch darum, wie sie auf so die Vermögensverteilung zum Beispiel blickt mit einem kindlichen, mit einer kindlichen Herangehensweise, und auch wie dann der Mann darauf reagiert, was sie deswegen macht. Ich finde, das ist sehr schön in einer Sequenz eingebunden. Und ja, ich finde halt wirklich die Welten, die er da auch erschafft, sehr, sehr nice. Und deswegen hat er auch, finde ich, zu Recht bestes Szenenbild gewonnen. Und Emma Stone kann man, finde ich, auch nicht genug loben. Also ich finde, dies wirklich neben Sandra Hüller im letzten Jahr ist es wirklich die Schauspielerin, die mir am besten gefällt. Und das meine ich jetzt auch gar nicht nur auf weibliche Schauspielerinnen, sondern auch männliche, weibliche. Wenn ich wirklich Sandra Hüller mit Anatomie eines Falls und Zone of Interest und Emma Stone mit Poor Things und auch der Serie The Curse, die ich letztes Jahr sehr mochte, sind wirklich gerade, finde ich, so meine zwei Top-SchauspielerInnen der Welt.
Ja.
Und die hat auf jeden Fall mega gespielt, auch komplett zu Recht den Oscar gewonnen. Und ja, für mich gibt es eigentlich dann gar nicht so viel zu kritisieren. Ich fand das Ende vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber sonst finde ich es auf jeden Fall interessant, was der Regisseur alles so macht. Also er hat wirklich in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob du schon...
Wir haben schon oft über den gesprochen, auf jeden Fall. Der Name war mir bekannt.
Ja, der hat zum Beispiel Killing of a Sacred Deer gemacht, der hat The Favorite gemacht, der hat The Lobster gemacht, der hat Dogtooth gemacht, und ich finde es sehr interessant, wo er sich jetzt so hinentwickelt, weil die Filme, mit denen er in Griechenland bekannt geworden ist und mit denen er dann auch in die USA gekommen ist, waren so sehr nüchtern. Die Leute haben sich so ein bisschen seltsam verhalten im Sinne von, die haben so monoton gesprochen, die haben auch wenig gesprochen und waren so alle, haben sehr zurückhaltend und nüchtern gespielt. Und wenn man The Favorite und Poor Things guckt, dann ist das wirklich das Gegenteil. Da wird extrem viel geredet, da gibt es so extrem viel Ausdruck, die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen extrem so ausdrucksstark, teilweise fast sogar ein bisschen overacted. Also Mark Ruffalo spielt in dem Film teilweise wirklich so drüber einfach, was aber dann zu der Welt wiederum auch passt. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, was der Regisseur so macht. Und tatsächlich kommt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du ihn dir angucken wirst, noch ein Film von ihm in die Kinos, wieder mit Emma Stone.
Ach krass.
Kinds of Kindness. Also der hat jetzt, nachdem er, glaube ich, 3-4 Jahre weg war, nochmal richtig was gedreht.
Hat er richtig gehustelt.
Ja.
Ja, ich muss auch sagen, Emma Stone... Ich finde besonders krass daran, dass sie so anders aussieht in diesem Film. Und trotzdem natürlich erkennt man sie, aber so wie sie spielt und wie sie halt auch dann auch gestylt ist, ne, es ist so krass, wie wandelbar sie ist.
Ja, und das ist wirklich auch oft, finde ich, die Herausforderung bei SchauspielerInnen, die man sehr gut kennt, dass man dann denen trotzdem die Rolle abnimmt. Also ich finde,
man denkt ja nicht, dass Emma Stone da ist.
Genau, ich finde,
ne?
Brad Pitt, auch wenn ich den mag, und ich finde, das kann auch Vorteile haben, wenn du immer den Star siehst, aber bei dem denke ich fast immer, okay, das ist halt gerade Brad Pitt, der ist ein Hollywood-Star und der macht gerade vielleicht eine sehr gute Performance, aber sie ist da wirklich richtig in die Rolle eingetaucht.
Ich finde es auch eine krasse Rolle, also eine sehr große Herausforderung, und sich das dem so anzunehmen und das durchzuziehen, habe ich richtig, also richtig krassen Respekt vor.
Auch vor allem mit der Sprache, weil sie ja die Sprache sich immer weiterentwickelt und sie sehr kindlich so sich ausdrückt. Und man glaubt das echt eigentlich die ganze Zeit. Also man glaubt echt die ganze Zeit das, was da erzählt werden soll, und das ist schon krass.
Bei mir war es halt eher so, dass ich die Handlung manchmal so, ja, also ich habe halt, wie gesagt, nicht über die 30 Minuten geguckt, aber als sie halt die Ohren ableckt von dem einen Mann, da dachte ich mir halt so, ja, würde ein Kind das jetzt tun, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne?
Also man muss vielleicht schon auch nochmal, vielleicht haben wir das gar nicht so richtig gesagt, dazu sagen, das spielt auch in so einer Frankenstein-Welt. Also ja, das ist so ein bisschen der verrückte Frankenstein. Das heißt, ihr seht da auch mal einen Hund mit Schweinekopf.
Ja, und er, was macht er die ganze Zeit mit seinem Körper? Bläst da irgendwie immer so Luft
vor sich? Ja, der hat irgendwie so Verdauungsprobleme und deswegen.
Das ist aber manchmal ein bisschen komisch. Also ich konnte es manchmal gar nicht zuordnen, was das jetzt sein soll.
Ja, das ist so ein bisschen, vielleicht dann auch ein bisschen so der Overload an irgendwie so Craziness. Ja, es ist...
ist schon manchmal echt crazy.
Also dieses mit dem Verdauen ist auf jeden Fall crazy, aber irgendwie, ich mag auch dieses weirde.
Ja, aber auch, manchmal handelt sie und ich verstehe die Handlungen nicht. Also, dass sie auch einmal da so, einmal macht sie da auch mit dem Messer irgendwie, sticht sie da auf irgendeine Leiche ein und so. Es sind manchmal so Sachen, wo ich denke so,
vielleicht hat das so ein bisschen Anleihen, dass ja, vielleicht auch sie ein bisschen was von Frankensteins Monster in sich hat, weil sie so vielleicht halt auch psychisch natürlich ein bisschen beeinträchtigt ist, weil das ja keine normale, die kann ja keine normale Entwicklung durchmachen, weil sie ja in einem anderen Körper ist und ja von den Menschen auch anders behandelt wird.
Für mich hat das einfach oft einfach so gewirkt, als wäre das jetzt gerade Improvisation. Also ich habe mich dann so gefragt, so okay, ist das Teil des Drehbuchs oder war das jetzt gerade so ein bisschen funny? So, ne?
Könnte beides sein, weil der Film ist, finde ich, wirklich auch sehr lustig. Nicht in der ersten halben Stunde unbedingt, aber danach. Ich habe wirklich oft sehr, sehr gelacht.
Ja, schön.
Und ihn zweimal im Kino geguckt. Und dann kommen wir aber doch jetzt mal zur Bewertung.
Ja, also ich kann ihn halt nicht bewerten.
Ja, also ich habe ihn zweimal gesehen im Kino und ich habe zweimal mich für 4 Sterne entschieden.
Ist okay, aber kein Herz.
Kein Herz?
Nein.
Das ist doch ein Deal.
Und ich muss auch sagen, man kann den Film wirklich nicht Leuten empfehlen, die mit sowas Schwierigkeiten haben. Und ich habe halt dann auch, nachdem ich den Film abgebrochen habe, so ein bisschen Google, ich habe Google-Rezensionen zu diesem Film durchgelesen, was natürlich ein bisschen Quatsch ist. Aber ich dachte mir so, da schreiben doch die normalen Leute, nicht die Film-Nerds, wie bei Letterboxd.
Ja.
Da habe ich gesagt, da sehe ich die Meinung des Volkes. Das habe ich mir gedacht.
Das stimmt wahrscheinlich auch.
Da gibt es auch nicht so viele, aber die werden dann geliked von Leuten. Es gab Rezensionen, die waren schlecht und wurden aber dann von 120 Leuten geliked. Es gab nicht viele schlechte Rezensionen, aber ne, die hatten mehr Likes quasi. Da haben halt auch, also es war wirklich so zwiegespalten, weil entweder Leute haben 5 Sterne gegeben und meinten, das wäre so grandios, bla bla bla, die Charakterentwicklung, bla bliblub. Und dann gab es die Leute, die halt wirklich so waren, das waren die wirklich die, ich war also auch so, das sind einfach Lebenszeitverschwendung gewesen, ist dieser Film. Und halt auch mit der Begründung, dass das halt einfach ein schwieriges Thema ist und man das auch schwer angucken kann. Das fand ich echt interessant, weil ist ja auch wirklich dann so ein Paradox ist, ne? Dass so da so 2 Meinungen entstehen können und die einen sagen halt, ja, deshalb kann man das überhaupt nicht gucken, einfach nur absurd und ekelhaft fast schon. Und andere sagen, ist grandios, finde ich so absurd. Weiß ich nicht. Also
ja, aber das hat man ja oft bei Filmen, die vielleicht nicht so 0815 sind.
Ja, obwohl, nee, das würde ich gar nicht sagen, weil das habe ich auch am Anfang gedacht und dachte mir so, okay, vielleicht ist es dann halt nur ein Film für Leute, die sich so mit Film auskennen, aber...
Das meine ich gar nicht, aber ja.
Ja, aber was meinst du denn mit 0815?
Ja, das, also so 0815, den so, gibt es halt so Filme, die alle so vielleicht ganz okay finden oder ganz gut, die so nach, die so Standard sind. Und dann gibt es halt Filme, die gar nicht jetzt Leuten, die sich mit Film auskennen, auf jeden Fall gefallen und anderen auf keinen Fall, sondern die halt ein bisschen verrückt sind oder nicht alles so machen, wie man es gewohnt ist und deswegen quasi
spalten. Aber das haben die Leute nicht geschrieben. Ne?
Ja, aber deswegen spalten. Auch vielleicht inhaltlich.
Ja, aber
oder,
ja, aber inhaltlich ist es ja schon ein Thema, was man sehr kritisch sehen kann. Und ich glaube nicht, dass es da Leuten darum geht, dass es verrückt ist und crazy und dass man es deswegen nicht gucken kann, sondern viele haben einfach geschrieben, dass sie es deswegen nicht gucken können. Und dass sie es deswegen verurteilen und schlecht finden. Also ich finde, nur weil ein Film, also ich finde es immer so schwierig, wenn man sagt, ja, der hat diese schlechte Bewertung bekommen, aber ist halt auch kein Film, dem, der jedem gefällt. Also es ist dann immer so leicht gesagt.
Ich will damit gar nicht die Kritik quasi runterreden, dass sie nichts wert ist, aber natürlich haben Filme, die irgendwie nicht so alle üblichen Buttons pushen, mehr vielleicht Leute, die es richtig gut finden und mehr Leute, die es richtig schlecht finden, aber du hast natürlich recht.
Ich finde, bei so einem Thema ist es ein bisschen schwierig. Ja, ja,
weil, klar, wegen dem Thema ist es natürlich dann auch spannend, aber es ist natürlich auch also dann immer die Frage, die alte Frage, wie man, ob man das dem Film halt vorwirft oder ob der Film da halt gut damit umgeht. Aber man kann natürlich auch der Meinung sein, der Film geht nicht gut damit um, sondern
Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass du sagst, ne, dass so, ich meine, andere Filme, die wir hier besprochen haben, finden bestimmt auch viele Leute nicht gut. bei dieser Thematik verstehe ich schon den Punkt, dass
ich
man,
auch.
Ne?
Ja. Wie gesagt,
dass man das dem Film
gesagt,
auch vorwirft.
Ich
und ich glaube auch, ich muss auch sagen, dass ich habe manchmal dann das Gefühl, das ist dann auch gewollt vom Regisseur, dass es diese Kontroverse gibt. Und
das kann auch sein.
Ja, also das finde ich bei dem Film 100%,
ja, das,
dass das mit Absicht
also
ist.
Er wusste auf jeden Fall, dass es ein kontroverses
ja,
Thema
genau.
ist, was er da...
Und ich finde auch, wenn man Lanthimos, so heißt er, ne, schon ansieht, dann sieht er aus wie jemand, der genau solche Filme macht. Das tut mir jetzt leid, das ist ein Vorurteil.
Aber
ich find,
das ist also
crazy mind, sage ich dann nur.
Ja.
Ja.
Aber die machen die besten Filme.
Ja, ich wusste, dass du es jetzt sagst. Ja.
Crazy minds make the better movies.
Ja, weiß ich nicht.
I'm still in USA, you know.
Ja, I see. Gut, damit schließen wir es jetzt auch ab.
Dann
ne?
schließen wir es ab. Und ihr, ja genau, aber guckt den Film, wenn ihr jetzt nach dem Gespräch denkt,
ihr könnt das
ihr
aushalten.
Könnt das aushalten und das ist was für euch. Und wenn nicht, dann guckt ihn euch am besten nicht an.
Ja, oder halt zu Hause, wo ihr jederzeit abbrechen könnt. Naja, läuft ja noch im Kino, ich glaube schon, ne?
Ich glaube echt, der kam irgendwie relativ schnell jetzt auf Disney Plus dafür, dass der vor kurzem erst im Kino lief in Deutschland.
Ja.
Gut, aber es ist nicht der einzige Oscar-Film, der dieses in den letzten zwei Wochen gestartet ist, sondern wir haben noch einen, den wir jetzt noch kurz vielleicht besprechen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Erinnerung, muss ich sagen, aber es ist der große Oscar-Gewinner dieses Jahres gewesen und zwar Oppenheimer. Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste
bester
Kamera,
Nebendarsteller.
Bester Nebendarsteller und.
Ja, besser, nee, Song war nicht, nee, das war von Barbie.
Ja, wir müssen jetzt vielleicht gar nicht so tief nochmal reingehen.
Nee,
ich kann sagen, ich habe es auch schon oft, ich habe bei TikTok eine Review gemacht, da ist mir richtig um die Ohren geflogen, weil ich habe den Film, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht überragend und gefühlt ist es der neue Lieblingsfilm der TikTok-Nutzer.
Der Generation.
Das sind neue Interstellar und The Dark Knight.
Echt?
Alles Nolan-Filme. Also TikTok ist Nolan, sind Nolan-Jünger. Bei TikTok sind Nolan-Jünger unterwegs. Und ja, deswegen, da habe ich schon auf jeden Fall eine Review gemacht, weil ich fand, dass der Film gut war, dass er das Thema interessant behandelt, dass Cillian Murphy richtig gut spielt. Ich habe auch Cillian Murphy in dem Video gesagt und da haben auch, das hat halb TikTok hat sich darüber
aufgeregt. Oh mein Gott, ich
aufgeregt.
Hätte das jetzt auch gesagt.
Ja, da ist Cillian Murphy, weil er ist Ire.
Aber ihn finde ich wirklich richtig cool.
Ja, er ist
sagen.
Cool und er ist auch sehr gut in dem Film und er hat es auch verdient, diesen Oscar zu gewinnen.
Ja.
Ich fand halt, dass der Film mir ein bisschen zu wenig auf die Konsequenzen der Atombombenabwürfe dann eingeht und dass er auch irgendwie sich nicht so, manchmal so ein bisschen abgehackt und zerstückelt angefühlt hat, ein bisschen ziellos und am Ende ist es halt ein Biopic, was am Ende irgendwie noch krampfhaft versucht, einen Nolan-typischen Twist irgendwie reinzupressen, aber ich finde, das gelingt ihm nicht so gut. Die ganze letzte Dreiviertelstunde, für die Robert Downey Jr. dann den Oscar gewonnen hat, weil vorher kommt er eigentlich nicht vor, wirkt so ein bisschen hinten dran gehängt und dann ist es am Ende ein Biopic und ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen schade, wenn so visionäre Regisseure und Regisseurinnen, die eigentlich so besondere Filme mal gemacht haben, sich einem Biopic-Thema widmen und das ist definitiv interessanter als das 0815 Biopic von die man sonst so sieht, aber ja, viel, also ich fand zum Beispiel Tenet besser und damit stehe ich wahrscheinlich ganz schön alleine da.
Uiuiui. Ja, also ich habe den tatsächlich letzte Woche angefangen, aber ich habe den so, wollte den so ein bisschen nebenher gucken und da habe ich nach 15 Minuten gemerkt, ich so, scheiße, ich kann jetzt schon nicht mehr folgen, weil Nolan-Filme sind natürlich auch einfach viel zu komplex für die Allgemeingesellschaft.
Und jetzt geht's noch um Physik.
Das ist natürlich übersteigt die Grenzen meines Gehirns. Nein, aber man muss wirklich aufpassen. Da war ich so, scheiße, ich muss jetzt den Film ausmachen. Ich habe mir den aber, ich muss sagen, ich habe Bock auf den Film. Ich werde den mir jetzt noch ansehen und dann können wir ja nochmal privat darüber sprechen, Leon.
Ja, und dann, wenn ihr dann die Meinung von Ronja wissen wollt, dann schreibt doch einfach eine Mail an streamup@ivy.de.
Genau. Und sage ich gleich noch was zu. Ich habe nämlich auch noch einen kleinen Tipp.
Da sind wir natürlich alle sehr gespannt auf deinen krassen Tipp, den ich auch noch nicht kenne. Und dann kommen wir jetzt auch zu den Streaming-Tipps, denn es ist dann natürlich nicht nur diese beiden Filme gestartet, sondern noch sehr viel ganz coole Sachen, die ihr jetzt streamen könnt.
Ja, und jetzt hast du hier ganz viele Tipps in einer Reihe, Leon.
Yes, denn bei Netflix ist gestartet Red Eye.
Netflix.
Das ist jetzt kein großer Neustart, aber das ist tatsächlich ein Film, den ich ganz cool mag.
Ganz cool mag.
Ist tatsächlich ein Film, den ich ganz cool finde. Und zwar ist er mit Nicht Cillian, sondern Cillian Murphy. Der,
also du meinst Cillian Murphy.
Genau, ja. Cillian Murphy und Rachel McAdams. Und das ist ein Flugzeugfilm. Und ich hatte vor kurzem mal eine Phase.
Da hast du das richtig geliebt, ne?
Da habe ich sehr viele Flugzeugabsturz- oder Flugzeugthriller geguckt. vor die Schneegesellschaft, der auch einer ist.
Und noch ein anderer, den wir auch hier besprochen haben, diese Emergency. Serie.
Ah nee, stimmt, Hijack. Ja. Und nach Hijack hatte ich da richtig Bock drauf und dann habe ich ganz viele geguckt. Und Red Eye ist auch einer von 2005. Da kannst du mal denken, wie jung Cillian Murphy damals noch war.
Und wir vor allem.
Und wir, ich war 10.
Ich war 7, oder? Nee, 8.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, sowas um den Dreh.
Ja, das war, da habe ich ihn damals noch nicht geguckt, sondern erst vor kurzem. Und das ist ein Film, da, wie gesagt, die beiden sind im Flugzeug, Rachel McAdams und Cillian Murphy sitzen nebeneinander und auf einmal offenbart Cillian Murphy, dass er ein Gangster ist.
Sagt er einfach so, hey, ich bin Gangster?
Nein, der sagt so, hey, du arbeitest doch in diesem Hotel.
Sagt er wirklich, hey.
Weiß ich nicht. Du arbeitest doch in diesem Hotel, dann buch mal bitte diese Person um, sonst bringe ich deinen Vater um.
Okay.
Oder irgendwie irgendwen anders von ihrer Familie.
Ja.
Und dann ist es so ein typischer Flugzeugthriller und ich mag es irgendwie, das Setting, und ich mag irgendwie diese, da kann halt niemand raus, das ist halt so ein, ja, ein nices Thriller-Setting.
Kammerspiel eigentlich, ne?
Ja, und das ist jetzt kein perfekter Film oder kein großartiger Film, aber wer kleine Flugzeugthriller mit einer netten Idee mag, der schaut rein, ne? Dann ist gestartet The Equalizer 3, The Final Chapter. Das ist der dritte Teil der Equalizer-Reihe mit Denzel Washington. Ja, ist eine Actionfilmreihe, die ziemlich viele Fans hat. Also wer die Reihe kennt und wer da Bock hat auf den dritten Teil, kann jetzt einschalten. Ist sogar auf Platz 1 in Movies Today.
Der Titel ist aber auch so, ne? Leute, der hat nichts mit DJing zu tun. So klingt das für mich. Der Equalizer. Stell deinen Sound nur, richtig ein.
Ja, das ist, weil wir bei HiFi.de auch arbeiten.
Ja.
Hier verstehen wir was anderes unter Equalizer.
Also
ne?
Das Wort Equalizer schreibe ich im Monat bestimmt 10 Mal.
Ja, und du bist immer noch kein Gangster.
Und kein Equalizer.
Er hat's geschafft.
Ja, the final chapter.
Wir hätten das eigentlich auch so nennen können. Equalizer 3. Jetzt.
Mit jetzt besserer Sound.
Mit dem passenden Sound.
Ja. Ja, und dann ist noch Smile gestartet. Das war ja der Horrorfilm, der die Kinos an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, weil das war ja ein richtiger TikTok-Trend. Da haben Leute sich verhalten wie Sau.
Ja, keine Liebe dafür.
Ja, weil hier ein Redakteur von uns, ja, der hat das live miterlebt. Aber ich muss auch sagen, das ist generell schwierig bei solchen Horrorfilmen, sage ich jetzt mal, genauso wie The Nun 2. Du kannst da nicht mehr ins Kino gehen. Die Leute, das sind nur noch
Leute. Die Leute gucken Champions League.
Die Leute gucken Champions League, die vapen und die verhalten sich wie die größten Assis. Und das sind junge Leute unter 18. Obwohl, vielleicht muss man sogar 18 sein dafür. Ach. Nee, 16 meistens.
Also ich habe das noch nie erlebt. Ich gehe wahrscheinlich zu den richtigen Zeiten.
Du gehst ja, genau.
Aber ich habe das echt noch nie erlebt. Aber ja,
das ist richtig schlimm.
Gab es wirklich Berichte, dass Kinos den aus dem Programm genommen haben, obwohl der erfolgreich lief, weil es einfach die Leute die Kinosäle verwüstet haben. Keine Ahnung.
Und ich finde, das ist eine ganz komische Entwicklung, weil als ich 16 war, ne, ich habe das so gefeiert, in Horrorfilme zu gehen. Ich finde, es war eine Zeit lang richtig so unser Ding. Wir sind immer als Freundesgruppe immer in Horrorfilme gegangen und einfach dieses so, dass man das jetzt darf. Und dann gehen da Jugendliche rein und verhalten sich so scheiße. Also ich weiß nicht.
Ich glaube, Film hat halt einfach nicht mehr so einen hohen Stellenwert für Jugendliche. Und dann gibt es halt manchmal so Filme, die eine gute TikTok-Kampagne haben, weil Smile hatte eine richtig krasse Social-Media-Kampagne. Die haben ja auch so Leute in Footballstadien gestellt und dann haben die ganze Zeit da so gruselig gegrinst. Und das ging, glaube ich, ziemlich viral. Und dann gibt es wahrscheinlich so, ey, geht da mal, ihr müsst da alle reingehen, das ist eine Mutprobe. Aber eigentlich haben die Leute keinen Bock und dann gucken die Champions League.
Und ich glaube, es ist auch schon dieses, dass alles auf den Streamingdiensten verfügbar ist und halt ein Kinobesuch nicht mehr das gleiche ist wie damals.
Scheiß Streaming, vielleicht sollten wir die abschalten.
Vielleicht sollten wir auch einfach unseren Job hier hinschmeißen.
Vielleicht sollten wir einfach mal über die wahren Kinofilme aus den 30er und 40er Jahren sprechen.
Es ist so. Ja, aber ich finde, es hat, glaube ich, schon diesen Grund.
Damals war Kino noch Kino.
Das war noch ein Happening, ne? Aber ich muss sagen, als ich ein Teenie war, war auch ein Happening und wir haben einfach nur bei...
Aber da gab es auch noch nicht Fortnite.
Was hat es denn damit zu tun?
dass alle nur noch Fortnite spielen.
Ach so.
Da laufen doch auch manchmal Filme. Man konnte doch irgendeinen Film und Trailer in Fortnite gucken. Oder ein Konzert von Travis Scott gab es mal in Fortnite.
Ja.
Ja gut, also, Smile, wenn ihr die Mutprobe bestehen wollt, dann macht's und postet bei TikTok, dass ihr Smile geguckt
habt. Aber macht's zu Hause, bitte.
Ja. Und behaltet es einfach für euch, wenn ihr ihn geguckt habt.
Ja, ist so.
Jetzt bei Letterboxd loggen.
Nicht mal das.
Das könnt ihr machen. Aber abonniert, folgt mir und uns.
Erstmal folgt ihr StreamUp, @StreamUp und dann könnt ihr auch noch Leon folgen. Aber erstmal hier.
Alles in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr keinen Bock habt auf einen Horrorfilm, dann könnt ihr euch eine Serie angucken, die einen sehr großen Hype hatte in meiner Bubble, als sie rauskam. Und zwar ist das Sherlock. Da sind jetzt die ersten oder alle 4 Staffeln bei Netflix verfügbar. Und auch wenn so vielleicht Staffel 3 und 4 nicht mehr ganz so toll waren, so fand ich die ersten beiden Staffeln schon sehr nice. Ja. Hier mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Da wurde die klassische Sherlock-Story in die Gegenwart verlegt. Und das ist schauspielerisch nice, das ist inszenatorisch nice. Die Fälle sind interessant und gerade die ersten beiden Staffeln sind stark. Sind auch immer nur 3 Folgen à 90 Minuten. Also kann man sich wie 3 Filme quasi staffelweise angucken. Das gibt von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung, falls ihr die noch nicht kennt.
Ich kenne tatsächlich auch ein paar Folgen, aber irgendwie hat es mich nie so abgeholt. Aber es ist sehr gut. Also ja. Ja, dann kommen wir zu Amazon Prime.
Amazon Prime.
Und da habe ich jetzt gute Nachrichten, weil, Leon, Anatomie eines Falls ist nicht mehr in den Kinos und das bedeutet, man kann ihn jetzt bei Prime für 4 Euro leihen. Vorher noch 10. Ich habe ihn geliehen und geguckt.
Was?
Ja. Weil ich wollte ihn die ganze Zeit gucken und dann wollte ich ins Kino und dann gab es den nicht mehr im Kino. Und dann war ich so, okay, dann gucke ich jetzt mal bei Prime. Gibt es jetzt für 4 Euro zum Leihen.
Ja, mein Film des Jahres 2023, wer es nicht weiß.
Ja, diese 4 Euro haben sich ja sowas von gelohnt.
Ja.
Ja, der Film ist
endlich
so gut.
Endlich mal.
Ja.
Endlich gefällt dir auch mal was, was ich dir empfehle.
Mir gefällt vieles, was du mir empfiehlst, aber ich muss sagen, ich fand den richtig, richtig toll. Ja.
Nice.
Da würde ich auch sagen, großartiger Film, so wie du es sagen würdest.
Sehr gut, ja, dann macht's wie Ronja und leiht euch den Film für 4 Euro.
Und schaut euch Sandra Hüller einfach in einer Szene, oh mein Gott, wie sie schauspielert, ich finde es
Und wenn
heftig.
Der irgendwann beim Streaming startet, vielleicht sprechen wir
dann
ja
sprechen
noch
wir da auf jeden Fall drüber. Ja.
Ja, und wenn ihr aber denkt, dass es euch ein bisschen zu französisch ist
und zu teuer.
Courthouse-Kino und zu teuer, dann könnt ihr euch jetzt Fast and Furious 1 bis 8 angucken. Da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Autorennen.
Ja, haben wir jetzt auch schon 1000 Mal empfohlen. Ne? Ja.
Was aber neu ist und was nicht schon 1000 Mal gab, sondern erst einmal, ist Roadhouse. Denn von Roadhouse, einem Klassiker mit Patrick Swayze damals, ist jetzt ein Remake bei Prime gestartet mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, der wie in dem alten Film von einem Club engagiert wird als so Rausschmeißer, der ganz oft von so Gangs verwüstet wird und attackiert wird. Und natürlich ist er der krasseste Kämpfer der Welt und verteidigt diese Bar immer. Und das ist so ein Film, du kennst das Original wahrscheinlich auch nicht, das ist so ein Film, der einfach so ein bisschen spaßig, so ein spaßiger Prügelfilm. Der eine Typ, der kann halt alles. In der ersten Szene wird er von so 4 Typen angegriffen, die da immer die Bar angreifen. Dann geht er mit denen raus, dann macht er die alle fertig und dann fährt er danach mit denen ins Krankenhaus, weil er ist natürlich eigentlich auch der Nett.
Okay, das finde ich aber ganz cool.
Ja, es ist auch ist auch nicht schlecht. Also es hat mir in gewisser Weise Spaß gemacht. Vor allem, weil Conor McGregor, der bekannteste MMA-Kämpfer, den es so gibt, mitspielt. Und er spielt natürlich sich selbst, so als verrückten Schlägertypen, aber das passt so nice in den Film. Also er spielt sich selbst, aber das macht er wirklich richtig gut und ja. Da hat auf jeden Fall einen gewissen Unterhaltungswert, kann man sich gut mal angucken.
Das klingt richtig gut.
Ich finde Jake Gyllenhaal ist nicht perfekt für die Rolle, aber...
Das klingt auch nicht so. Ich finde auch so der Look von ihm.
Ja, aber man hat, finde ich, nicht mehr so oft so sympathische Prügel, wo so einer einfach der übermächtige Kämpfer ist. Ja. Der bildet dann noch so 2 Angestellte aus, dass die dann immer erstmal die einfachen Leute rausschmeißen können, bis er dann
Die harten
muss.
Leute bekämpft? Okay.
Ja. Hast du Family Guy viel geguckt?
Naja, ich kann mich noch an dieses eine von Family Guy erinnern, wo der immer was isst und es kommt immer wieder hinten raus und dann isst er das wieder. Und solche Memes habe ich mir immer als Jugendliche angeguckt.
Also das ist wirklich die Meme-Maschine gewesen früher. Aber auf jeden Fall gibt es da öfter eine Szene, wo Peter mit so einem Huhn kämpft.
Ja.
Und das gibt es sehr oft und das dauert dann so 3 Minuten, die kämpfen und dann rufen die ganze Zeit dabei Roadhouse. weil das so ein Joke an den Film, weil da wird sich halt die ganze Zeit auch noch geprügelt. Naja,
na gut.
So viel zu den Insidern, zu Roadhouse. Und auch noch gestartet ist Nope bei Amazon Prime. Das ist der letzte Film von Jordan Peele. Der hat auch Get Out und Us gemacht. Und ja, es ist jetzt sein dritter Film gewesen. Und was soll man sagen? Der hat einfach dreimal abgeliefert. Das sind alles drei sehr interessante Horrorfilme. Ich fand Nope war jetzt der am wenigsten gruselige von den dreien. Und es geht darum, dass ein Alien oder so über so einem Landhaus auf einer Ranch gesichtet wird. Und dann geht es viel darum, wie die Medien darauf reagieren, wie ja allgemein so medialer Umgang mit Themen abläuft. Und der war wirklich im Kino absolut großartig. Ich finde, der hat wirklich großartige Bilder. Da gibt es viele Hommagen an andere ältere Filme, die sehr gut eingestreut werden. Daniel Kaluuya spielt die Hauptrolle, den mag ich auch sehr gerne. Der hat auch bei Get Out schon die Hauptrolle gespielt und bei Us, glaube ich, auch.
Ach, krass.
Ja, und ja, finde ich einen sehr zu empfehlen. Also ein sehr empfehlenswerter Film, aber ihr dürft jetzt nicht einen Horrorfilm erwarten, der mega gruselig ist oder so. Es geht da schon eher ein bisschen um abstraktere Themen als um eine reine okay. Shock-Value.
Ja, Get Out habe ich auch geguckt damals. War krass, heftig.
Ja, aber auch gut.
Sehr gut.
Einer der wenigen Horrorfilme, die auch mal für einen Oscar als bester Film nominiert werden. Das passiert war tatsächlich so gut wie nie.
Aber hat ja auch eine krasse Message irgendwie.
Ja.
Ja, ich habe Last One Laughing Staffel 5 in petto. Also die Last One Laughing Maschinerie kommt nicht zum Ende. Der wird produziert. Jetzt mittlerweile sind auch Leute schon das dritte Mal mit dabei. Also das kommt jetzt immer wieder, also kommt ab jetzt wöchentlich, immer donnerstags gibt es zwei neue Folgen und mit dabei sind, Überraschung, Hazel Brugger?
Ja.
Elias Mbarek, der ist mal neu dabei, Olaf Schubert?
Olaf Scholz?
Ja, Olaf Scholz auch mit dabei. Das wäre mal lustig.
Der Lauterbach, der wird es da bestimmt irgendwann.
Ja, der würde da.
Als alter Comedian.
Der würde da aber auch ganz schnell rausfliegen, wenn er bestimmt schnell lachen würde.
Stimmt. Ach, warum ist Elias Mbarek dabei? Der ist auch gar nicht. Also gar kein. Hat auch gar nichts mit Comedy zu tun.
Weiß ich nicht. Oder Olaf Schubert auf jeden Fall auch zum dritten. War schon bei der Staffel 3, glaube ich, dabei. Und Ralf Schmitz ist jetzt auch mit dabei.
Na dann. Ja. Ich habe irgendwie nur eine Staffel geguckt.
Ja, ich habe auch eine Staffel geguckt. Und das ist so eine Serie, sage ich jetzt mal, oder eine Show, ist ja eher eine Show, das ist so für die Generation 50+. Das ist so deren Humor.
Ja, wobei mit Teddy erste Staffel fand ich schon funny. Aber ja, sonst sind da...
Ja.
Naja, egal.
Ach ja.
Guckt euch an, wenn ihr wollt.
Dann habe ich noch Penny Dreadful, City of Angels, Staffel 1 mitgebracht. Das ist eine Horrorserie aus dem Jahr 2020 und ein Spin-off zu der originalen Penny Dreadful-Serie aus dem Jahr 2014. Und da geht es um zwei Detectives, die halt zahlreiche Mordfälle in den USA, in Los Angeles, da wo du jetzt warst, Leon, aufdecken sollen. Also du warst quasi live dabei.
Ich habe sie auch gesehen.
Ja?
Ja.
Ja, und
ich war auch da, wo die drei Fragezeichen herkommen. Na egal.
Hä, die kommen doch aus Deutschland.
Nein, also...
Nee, die Original nicht.
Also, ja, die Original-Hörbuchreihe, aber die wohnen ja in Rocky Beach.
Hä, warum?
Hast du es nicht gehört?
Doch, aber leben die in den USA?
Ja, die wohnen doch in Rocky Beach, beim Santa
Warum
Monica
sprechen
Beach.
Die denn dann Deutsch?
Weil es eine deutsche Hörbuchreihe ist.
Ich habe das als, oh mein Gott, ich habe gerade so ein Mindblow, weil ich habe das als Kind nicht verstanden, dass das in den USA ist.
Doch, die sind in den USA.
Oh mein Gott.
In Rocky Beach, das gibt's nicht wirklich, aber die sagen immer Santa Monica Pier, Santa Barbara.
Stimmt, ja.
Rocky Mountains sind die auch.
Okay. Es gibt bestimmt noch ein paar Leute, die gerade auch so sind. Oh, stimmt. Naja, gut.
Wenige wahrscheinlich.
Ja, ja, klar. Und ja, als erster mexikanisch-amerikanischer Ermittler in der Geschichte des LAPD muss sich eben der eine Detective halt auch mit Rassismus und anderen Kindheitstraumata auseinandersetzen, während er die Mordserie aufklären muss. Dann kommen wir zu Disney Plus.
Disney Plus.
Da ist ja unter anderem Poor Things gestartet. Das haben wir ja gerade schon ausführlich besprochen. Aber auch ein Revival der Zeichentrickserie X-Men. Die hatte jetzt ihre Premiere, die erste Staffel bei Disney Plus. Und die originale Serie wurde in den Jahren 1992 bis 1997 ausgestrahlt. Und jetzt gibt es eben nochmal ein Remake. Und ab sofort gibt es wöchentlich eine neue Episode. Und X-Men ist ein Team aus Mutanten, die sich gegen das Böse in der Welt verschworen haben. Und ihr Anführer, Professor Charles Xavier, der ist verstorben und nun steht die Gruppe alleine da und sie entschließen sich, den Traum von einer besseren Welt nicht aufzugeben und kämpfen weiter.
Und naja, ich glaube, richten sie auch einfach einen Appell an uns alle.
Ich glaube, ja. Und ich glaube, da werden jetzt einfach die Leute so, die das früher geguckt haben, die werden jetzt nochmal hier abgeholt damit. Aber es ist halt nichts Neues, ne?
Ja.
Und was auch noch gestartet ist, ist Next Goal Wins. Und ich muss sagen, ich habe davor schon was darüber gehört, aber dann ist der Film irgendwie doch an mir vorbeigegangen. Das ist eine Fußballkomödie von Taika Waititi mit Michael Fassbender, ne? Michael Fassbender, den wir bei The Killer gesehen haben, was wir ja auch hier besprochen haben. Und da geht es um eine amerikanisch-samoanische Fußballnationalmannschaft und die hatte irgendwie eine Niederlage von 0-31 gegen Australien und galt danach als die schlechteste Fußballmannschaft in der Welt. Und die Mannschaft hat aber sich dann trotzdem entschlossen, ihre Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2014 nicht aufzugeben. Und dann wird irgendwie ein neuer Trainer organisiert und dann baut er halt das Team so auf, dass, ja, die wollen es halt schaffen. Die wollen trotzdem erfolgreich werden und das ist basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist eine Adaption der gleichnamigen Doku von Mike Brett und Steve Jamison. Ich muss sagen, Leon, ja, das ist auch ein Regisseur, den du sehr oft erwähnst.
Ja, aber den ich gar nicht mag.
Okay.
den ich irgendwie nicht gut finde. Und das ist wirklich so ein Film, da habe ich auch die Zusammenfassung gelesen und dachte mir so, boah, das wird so, da habe ich wirklich gar keine Lust drauf.
Ja, es ist halt vielleicht auch nicht dein Thema, ne?
Fußball? Hä? Warum?
Stimmt, du bist ja FC Köln-Fan.
FC Köln.
Was sag ich, mit Köln steigen die jetzt ab?
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er bei Disney Plus gestartet, neuer Taika Waititi-Film.
Ja.
Schaut mal rein. Dann bei Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
Das haben wir ja nicht so oft im Programm. Ist ein Film gestartet, den du hier auch reingeschrieben hast, wo ich auch so denke, dass... Also
der wurde per Pressemitteilung als Empfehlung rumgeschickt. Ich war so, oh, den nehme ich mal mit auf.
Ja, die Rede ist von Argyle.
Ja, Actionkomödie mit Katze, Ausrufezeichen.
Und den habe ich in der Presseverführung gesehen. Und das war wirklich so katastrophal. Also das, sorry, aber da, ich hatte sogar ein bisschen Lust drauf, das vom Regisseur von Kingsman, die ich auch ganz unterhaltsam fand und die Story mit dieser Katze.
Ich liebe Kingsman. Ja.
Die Story mit dieser Katze im Rucksack war ganz sweet. Aber der Film ist so eine Katastrophe geworden.
Ich dachte, also, ich nehme es mal hier mit auf, falls man mal richtig Bock mal wieder auf einen richtig schlechten Film hat. Kennst du das nicht, wenn man so richtig Bock auf einen schlechten Film hat?
Aber will man dann nicht auch einen guten, schlechten Film sehen?
Nee, dann kann man sich auch mal sowas...
Dann würde ich lieber sowas, so Fast and Furious 8 würde ich zum Beispiel lieber gucken als sowas.
Na gut.
Aber ja, wenn ihr Bock habt, vielleicht findet ihr es auch nice. Hier Captain America ist mit dabei, Chris Evans, der hat eine sehr komische Frisur. Und dann gibt es so Verwirrspiele, dass sie die Realität in ihrem Buch, per Buch verschwimmt mit der Realität und alles ist so, soll so ein bisschen eine Satire auf so twistreiche Spionfilme sein, aber es ist irgendwie so langweilig und alle, mit denen ich im Kino war, waren auch wirklich so, was war das denn gerade?
Aber das ist so ein bisschen wie dieser letzte Ant-Man-Film. Es ist einfach so, danach kann man so gut darüber bashen.
Vielleicht das so, stimmt.
Das liebe ich auch manchmal ein bisschen.
Ja. Das ist ein Film. Ja, Punkt. Es ist ein Film. Das kann man ihm nicht nehmen. Es ist definitiv ein Film.
Mit Katze.
Mit Katze, CGI-Katze.
Aber. Ja, leider keine echte, ne? Das sind ja auch immer.
Also manchmal ist sie vielleicht echt, aber.
Als ob.
Ich glaube nicht, dass sie so eine Katze auf so ganz unten auf so ein Boot geschmissen haben und dann so 20 Meter wieder hochgeflogen.
Okay.
Ja, die Katze im Rucksack sieht ganz sweet aus. Und das reicht dann auch. Und von mir gibt es keine Empfehlung.
Okay.
Und damit kommen wir zu deinem Lieblingsstreamingdienst.
Ja, genau. Wir hatten ja noch gesagt, Sky and Wow, Oppenheimer gestartet. Und jetzt kommen wir zu RTL Plus.
RTL Plus.
Mein Lieblingsstreamingdienst. Da sind jetzt auch wieder ein paar Filme gestartet. Die habe ich aber nicht in den Neustarts gefunden, aber auf jeden Fall Don't Worry, Darling ist da auch gestartet. Und das sind ja so Filme, ne? Von denen hat man schon mal gehört und die starten dann immer ein bisschen später bei RTL Plus. Auf jeden Fall ist jetzt die Trash-Zeit angebrochen. Temptation Island ist jetzt gestartet, da habe ich auch schon reingeschaut. Naja, den Cast gefällt mir jetzt nicht so gut. Es hat auf jeden Fall wieder Potenzial, maßlos zu eskalieren. Wer das gerne schaut, kann da mal reinsehen. Ist auf jeden Fall die Staffel mit Normalos und nicht VIP. Und dann, das ist ja wirklich der Neustart, auf den jetzt wirklich alle Trash-Fans hingefiebert haben, morgen startet dann endlich Prominent getrennt. Und da haben wir sehr interessante Paar-Konstellationen, auf die ich sehr gespannt bin. Ich freue mich richtig auf diese Staffel. Ich glaube, da wird uns einiges erwarten im Trash-Universum. Ja.
Ja, cool. Und dann ist da noch gestartet der Pass Staffel 1. Das haben wahrscheinlich auch viele schon gesehen. Das war auch jetzt lange bei Sky schon. Das ist eine deutsche Serie. Die erste Staffel fand ich wirklich herausragend gut. Da geht es um einen Mordfall, der an der deutsch-österreichischen Grenze passiert. Und deswegen wird da mit Vertretern aus beiden Ländern ermittelt. Und der österreichische Kommissar hat irgendwie ein bisschen Alkoholprobleme. Und sie hat auch ihre Probleme. Und die haben sehr gute Chemie in dem Film. Und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Sehr spannende deutsche Thriller-Serie, zumindest die erste Staffel, die sich nicht vor den Serien aus anderen Ländern verstecken muss.
Okay.
Und ich habe jetzt noch kurz auch was für dich in den Mediatheken.
Nee.
Die Mediatheken.
In der Arte-Mediathek. Denn falls ihr vielleicht jetzt auch Zone of Interest gesehen habt oder Anatomie eines Falls gesehen habt und euch denkt, Sandra Hüller ist ja eine richtig krasse Schauspielerin, da muss man vielleicht noch mehr von gucken. Es gibt gerade in der Arte Mediathek eine Filmkollektion Sandra Hüller.
Nee.
Mit 4 Filmen von ihr.
Sag mal, die Arte Mediathek, die gönnt auch, ne?
Arte Mediathek ist einfach, die hat's drauf. Und 2 davon kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, Requiem war ihr erster Film, den gibt's da. Amour Fou kenne ich auch nicht. Aber In den Gängen und vor allem Toni Erdmann sind wirklich extrem große Empfehlungen für alle, die vielleicht jetzt Sandra Hüller entdeckt haben. Für dich natürlich auch Zone of Interest noch eine große Empfehlung.
Jetzt hast du mir hier einfach meinen Watchlist-Tipp
weggenommen.
Aber Toni Erdmann wollte ich schon sehr lange.
Dann tu den bitte auch auf deine Watchlist, der dauert nur 150 Minuten. Aber In den Gängen auch. Das ist ein Liebesfilm, der in einem Supermarkt spielt und das sind 2 Supermarktangestellte und das ist mal ein Liebesfilm, wo nicht jetzt die beiden Reichen irgendwie ihre Ranch zusammenkaufen und dann da
endlich mal
irgendwie nie arbeiten, sondern das ist so, zeigt so, ja, normale Menschen, die sich auch verlieben können, was man echt, wenn man mal drüber nachdenkt, in Filmen so selten sieht.
Das stimmt, ja.
Und dann auch noch im Supermarkt und die arbeiten dabei, das ist jetzt nicht der Anwalt und die Ärztin, die sich im Supermarkt kennenlernen, sondern die arbeiten da beide und das ist ein sehr schön, wie auch diese Supermarkt-Ästhetik eingefangen wird, der hat mir sehr gut gefallen, aber Toni Erdmann ist da nochmal eine Stufe drüber. Ja, die gibt's bei der Arte Mediathek. Ich glaube, da packe ich mir die anderen beiden auch mal auf die Watchlist gleich. Oder jetzt?
Jetzt sofort.
Denn wir kommen jetzt zur Watchlist-Tipp.
Ja, genau, da habe ich jetzt schon die ganze Zeit überlegt, aber ja, The Zone of Interest ist jetzt auf jeden Fall bei mir ganz oben, bei dem wollte ich nächste Woche dann gucken, endlich. Da bin ich jetzt auch echt sehr gespannt drauf. Ja, und jetzt habe ich mir auch mal Toni Erdmann draufgesetzt, ne? Jetzt nach fast 2 Jahren, den hast du mir ganz am Anfang mal empfohlen. Und jetzt, nach fast 2 Jahren Podcast, nee, mehr als 2 Jahre Podcast, oh mein Gott, bin ich jetzt bereit, diesen Film zu gucken.
Jetzt
der klingt ja nicht so langweilig.
Hast du endlich das Level erreicht, dass du langweilige deutsche Filme machst?
Also zumindest die langweilig klingen.
Ja. Ja, ich weiß das sogar noch. Da habe ich gesagt, einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre.
Ich muss sagen, du hast dich wirklich da zurückgenommen, ne? Du sagst das gar nicht mehr so oft.
Ja.
Ich fand das immer so toll.
Also Toni Erdmann ist auf jeden Fall einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Und Zone of Interest ist einer der besten deutschsprachigen Filme. Der ist ja ein englischer Film. Oder ein englischer Regisseur. Ja, dann machen wir doch heute mal Watchlist Sandra Hüller Edition und ehren die beste deutsche Schauspielerin, denn dann packe ich mir Requiem und Amour Fou auf die Watchlist, beide in der Arte-Mediathek und die werde ich in nächster Zeit mal gucken.
Okay. Ja, Sandra Hüller, wir sind echt traurig, dass du nicht den Oscar gewonnen hast, aber Emma Stone hat es auch verdient.
Hat es auch verdient, aber ich hätte es auch Sandra Hüller noch mehr gegönnt.
Weißt du, was ich herausgefunden habe über Sandra Hüller? Ich habe sie gegoogelt und da stand, sie wohnt in Leipzig und in Bochum.
What?
Bochum, einfach, also ich muss sagen, als so Sandra Hüller sieht auch aus wie jemand, der in Bochum wohnt. Und das meine ich nicht böse oder so, sondern dieses Hipster-Bochum, weil die sehen alle gefühlt so aus. Und das macht sie so sympathisch in meinen Augen.
Die wirkt auch so sehr grounded, nicht so im Star-Ruhm verfallen.
Und Bochum ist echt klein und ich bin da ja oft, vielleicht treffe ich ja Sandra Hüller mal beim Eisessen oder
vielleicht.
So.
Ich war in Hamburg beim Filmfestival, als sie da einen Preis bekommen hat für Anatomie eines Falls. Und da war sie auch sehr sympathisch und wirkte einfach wie eine sehr intelligente, normale Frau, die nicht dem Hollywood-Fame verfallen ist.
Nee, gar nicht, ja.
Und ja, und Emma Stone hat ja auch schon jetzt den zweiten Oscar gewonnen. Mhm. Muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, die hat echt als eine der jüngsten Schauspielerinnen jemals, glaube ich, jetzt sogar den zweiten Krass. Oscar schon für eine Hauptrolle gewonnen. Den ersten für?
La La Land. Ja, klar, das ist hier ein Quiz. Das ist
ein Quiz.
Das ist ein Wissensquiz.
Ja, genau. Und das ist schon krass. Sie hat jetzt relativ schnell so schon zwei Oscars. Naja, ich hätte Sandra Hüller noch mehr gegönnt, aber ich habe ihr auch abgenommen, dass sie sich für Emma Stone gefreut hat. Und ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet, weil ich glaube, Lily Gladstone war sogar noch wahrscheinlich die zweite auf Platz zwei bei den Votes. Aber naja, vielleicht wann anders.
Ja.
Und
aber Sandra, wenn du möchtest, kannst du immer noch gerne zu unserem Podcast kommen, ne?
Du bist immer herzlich eingeladen. Wir werden uns mal an dein Management wenden.
Ja, genau.
Gut, das war unsere Folge Stream Up.
Ja.
Und wir werden in zwei Wochen vielleicht hoffentlich über Fallout reden. Vielleicht können wir es schon mal ankündigen.
Ja,
neue
wir.
Serie bei Amazon Prime, basierend auf der bekannten Videospielreihe. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin folgt uns auf jeden Fall bei Instagram @StreamUp. Bei TikTok @StreamingTipps, wenn ihr noch mehr zu streamen braucht. Und schreibt uns eine Mail
an streamup@hifi.de und dabei StreamUp wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
Ja gut, kannst du sogar nach einem Monat noch, als hättest du es nie.
Als hätte ich es noch, als hätte ich es einen Monat.
Jeden Tag gemacht.
Genau.
Okay, und bis dahin streamt schön Poor Things, wenn ihr euch traut, und ansonsten andere Filme.
Genau, sonst streamt einfach prominent getreibt. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.